Wir versuchen erstmal ein Ort zu sein, an dem sie sein können.
Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin, darüber, wie sie da hingekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie sind sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind sie persönlich damit umgegangen und wie haben sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's.
Antje Kreklau leitet eine traumazentrierte therapeutische Intensivgruppe, sprich eine Wohngruppe, wo momentan 7 Bewohner zu finden sind, alle im Alter von ja, ganz jung, 4, 5, 6 Jahre bis hin zu 18, 19, 20. Eigentlich hat sie mit dieser Arbeit schon angefangen, direkt in ihrem FSJ nach der Schulzeit, aber mehr zu ihrem Weg und zu ihrer Geschichte erzählt sie euch am besten selbst. Zunächst wollte ich von ihr wissen, wie denn so ein typischer Tag bei ihr aussehen kann. Bevor es richtig losgeht, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen über Gewalt, psychische Gewalt, physische Gewalt, wir sprechen über mentale Gesundheit, über traumatische Erfahrungen und alles, was damit zusammenhängt. Wenn du dich nicht wohl fühlst mit diesem Thema in jeglicher Art und Weise, wenn du dich getriggert fühlen könntest von diesem Thema oder von einem dieser Themen, hör dir diese Folge bitte nicht an, hör sie dir nicht alleine an oder zu einem Zeitpunkt, der für dich gerade passt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Svante Kreklau.
Wenn ich einen ruhigen, typischen Arbeitstag habe, dann komme ich morgens so um gegen 9 in der Gruppe an. Im Moment sind viele der Kinder und Jugendlichen in der Gruppe wegen Homeschooling. Dann begrüße ich die in der Regel, dann frage ich den oder die Kollegin aus dem Nachtdienst, wie der Dienst gelaufen ist, ob es irgendwas gibt. Dann setze ich mich in mein Büro und schaue mir die Dokumentation an und die E-Mails an. Und dann ja, schaue ich, was der Tag so hergibt. In der Regel gibt es immer Kinder und Jugendliche, die was von mir möchten, die mit mir sprechen möchten. Es kommen auch immer irgendwelche Mitarbeitende, die Fragen haben oder Anliegen haben. Und dann ja, habe ich halt unterschiedliche Termine. So, ich habe häufig Termine mit Jugendämtern, mit TherapeutInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, Fachärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dann haben wir unsere Kinder und Jugendlichen in Teilen unterschiedlich untergebracht. Also es gibt welche, die zum Beispiel auch gerade Kinder- und Jugendpsychiatrisch behandelt werden oder auch Erwachsenenpsychiatrisch. Zu denen nehme ich Kontakt auf, frage, wie es da gerade läuft, ob die irgendwas brauchen. Also im Prinzip bin ich die ganze Zeit am Organisieren und Koordinieren und schaue irgendwie, dass es den 7 KlientInnen und den Mitarbeitenden, die ich hier habe, dass das alles rund läuft.
Also die Kinder und Jugendliche wohnen ja in der Einrichtung, richtig?
Oder? Ja. Genau.
Von welchem Alter ist das so?
Also momentan sind die 12 bis 20 Jahre alt. Mhm. So, und wir haben gerade 7 Plätze belegt, also das heißt, wir sind voll belegt und da haben wir 4 Jungs und 3 Mädchen oder junge Frauen. Genau, und die leben hier, immer. Von Montags bis Sonntags, an Sonn- und Feiertagen, 24 Stunden.
Und ihr unterstützt sie dann auch so mit, keine Ahnung, Schule, Ausbildung, was auch immer ansteht, oder?
Ja, also ich leite eine traumazentrierte therapeutische Intensivwohngruppe. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die hier aufgenommen werden, die haben wirklich einen besonders hohen Hilfebedarf. Die haben in ihrem Leben verschiedenste traumatische Erfahrungen gesammelt. Also die sind mit unterschiedlichen Formen von Gewalt, Vernachlässigung, Verwahrlosung konfrontiert gewesen. Und viele haben schon sehr früh in ihrem Leben massive Traumatisierungen erfahren. So. Das heißt, wir versuchen erstmal einen Ort zu sein, an dem sie sein können, wo sie mit den Verhaltensweisen, die sie ja in ihrem Leben so entwickelt haben, um zu überleben, wo sie damit angenommen werden. So, also viele der Kinder, die hier leben, haben, also viele von denen haben schon Psychiatrieerfahrung, viele haben schon an unterschiedlichen Orten gelebt, also mit Beziehungsabbrüchen mussten die zurechtkommen. Und in der Regel von den Diagnosen her haben die meisten wirklich eine Bindungsstörung, auch massive Bindungsstörungen, Traumafolgestörungen und dann noch andere, ich sag mal in Teilen auch psychische Erkrankungen, die sie haben. Das heißt, natürlich unterstützen wir sie in Schule und Ausbildung und alles, was so das Alltägliche angeht. Also die leben hier. Das heißt, wir haben alle Aufgaben abzudecken, die in der normalen Familie auch abzudecken sind. So, und darüber hinaus müssen wir halt noch mit ihnen erarbeiten, dass sie einfach mit ihren Verhaltensweisen einigermaßen klarkommen und dann ja auch irgendwann perspektivisch gut durchs Leben kommen. Das wäre ein gutes Ziel.
Mhm. Wann und wie vielleicht auch kommen die zu euch?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel ist das so, dass ich eine Anfrage vom Jugendamt bekomme. Mhm. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen. Gerade gestern habe ich 3 Anfragen bekommen. Also es ist in Teilen auch wirklich massiv. Wenn wir wissen, dass perspektivisch ein Platz frei wird oder dass eine Anfrage ist, wo wir denken, okay, da können wir auch für eine gewisse Zeit in die Überbelegung gehen, das können wir leisten, dann antworte ich dem Jugendamt, dann bitte ich darum, dass sie uns Unterlagen zuschicken. Dann sichte ich die Unterlagen, dann bespreche ich das mit meinem Team und dann schauen wir, ob das ein Kind oder eine Jugendliche ist, die hier in die Gruppe passt. So. Dann darf sich das Jugendamt mit dem Kind und eventuell auch Eltern oder anderen Bezugspersonen die Gruppe anschauen. Wir lernen das Kind kennen und dann kommt es zu einer Aufnahme. Ich lade die Kinder in der Regel nur ein, wenn ich mir schon relativ sicher bin, dass aus unserer Seite nichts dagegen spricht. Dann können die sich die Gruppe anschauen und dann können die sich quasi entscheiden, wollen wir hier leben oder nicht. Und vom Alter her ist es ganz unterschiedlich. Ich habe schon ganz, ganz junge Kinder aufgenommen, so mit 5, 6 oder 7. Und auch schon welche, die ich erst mit 17 oder 18 hier aufgenommen habe. Und wir haben viele Kinder, die wirklich auch schon ganz, ganz lange hier sind. Also die wir mit 7, 8 aufgenommen haben und die mittlerweile 14, 15, 16 sind. So. Also das ist eine Hilfe, die wirklich darauf ausgelegt ist, dass die Kinder hier lange bleiben und dann auch die Möglichkeit haben, selbstständig zu werden, von der Schule in die Ausbildung zu wechseln und alles, was so ansteht.
Du meintest ja, dass es in den meisten Fällen sehr traumatisierte Kinder oder traumatisierte Lebensgeschichten irgendwie sind. Brauchst du da selber für dich persönlich eine Abgrenzung oder schaffst du irgendwie eine Abgrenzung, dass dich das nicht immer total belastet, dass du deine Arbeit so ausführen kannst?
Ja, also ich mache das ja mittlerweile schon sehr, sehr lange. Mhm. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zur Fachberaterin für Traumatherapie und Traumapädagogik. Und also ich habe festgestellt, so mit wachsender Fachkompetenz und Routine ist es mir einfach auch gelungen, die Verhaltensweisen besser zu verstehen. Und mit diesem Verständnis hat mich das nicht mehr so mitgenommen tatsächlich. Und mittlerweile arbeite ich auch nicht mehr im Gruppendienst. Ich mache keine Nachtdienste mehr. Das heißt, ich bin quasi jeden Abend zu Hause bei meiner Familie. Und in der Regel kann ich mich da gut abgrenzen. So, ich habe eine halbe Stunde Fahrzeit. Wenn ich es schaffe, mit dem Fahrrad zu fahren, dann bin ich eine Stunde unterwegs. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, ist das eigentlich schon abgeschüttelt. und bei der Arbeit geblieben. Und ich sage mal, dass mich die Schicksale mitnehmen, das passiert nur noch ganz, ganz selten. So, weil ich in der Regel da gut mit umgehen kann. So. Und wir sind hier aber auch gut versorgt durch Supervision. So, wenn mal jemand merkt, okay, das geht mir jetzt wirklich zu nah, da komme ich nicht mehr zurecht, ich nehme das mit nach Hause, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, da mit einer Einzelsupervision nochmal drauf zu schauen. Was piekt einen da gerade so an? Hat das vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen zu tun, die man gemacht hat? Und ich finde, wenn man in diesem Bereich arbeitet, sollte man seine Punkte gut kennen. So, man sollte wissen, wo die Schwachstellen sind und wo die Kinder einen dann auch kriegen können. Und wenn man die kennt, dann kann man da in der Regel auch besser mit umgehen. Genau, und dass mich das zu Hause belastet, das ist, wenn es hier wirklich ganz, ganz arg ist. Okay. Also wenn die Belastung gerade sehr, sehr hoch ist. Das kann auch mal vorkommen. Und ich sage mal, ich habe da eine gewisse Toleranz. Wenn das so 1-2 Wochen ist, ist es noch in Ordnung. Wenn es darüber hinausgeht, dann schaue ich, wie ich da bewusster was für mich tun kann, bewusster in die Abgrenzung kommen kann. Aber das ist überhaupt gar nicht der Regelfall.
Okay. Um also ein bisschen deiner persönlichen Biografie zurückzugehen, was waren denn so deine Ideen oder Gedanken so am Ende deiner Schulzeit? Für die Zukunft, für deine berufliche Zukunft.
Oh, ich hatte erstmal keine Lust mehr zu lernen. Mhm. Also so am Ende meiner Schulzeit hatte ich wirklich den Kaffee auf. Ich hatte auch leider kurz vorm Abitur echt so eine Durststrecke, dass ich da auch gar nicht mehr so gut für gelernt habe. Und ich hatte Lust erstmal zu arbeiten, Erfahrung zu sammeln. Und habe mich um ein freiwilliges soziales Jahr bemüht. So, ich wollte zu Hause ausziehen, ich wollte in einer WG leben und wollte eine Arbeit machen, die mir optimalerweise Spaß macht und wollte einen Feierabend haben. Ja, das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und dass, dass mein beruflicher Werdegang, dass das was Pädagogisches oder was Soziales wird, das war mir schon relativ klar. So, was mir nicht klar war, war, dass soziale Arbeit so einen wahnsinnig hohen NC hatte. Ich dachte damals bei meinem Abitur, ach, da musst du gar nicht so viel lernen, du willst ja nur Pädagogik studieren. Da habe ich mich tatsächlich getäuscht. Da wäre so ein Realitätsabgleich ganz gut gewesen.
Ja.
aber ich habe dann noch vorm Abitur, glaube ich, oder kurz nach dem Abitur, mich halt einfach um ein freiwilliges soziales Jahr bemüht.
Und das hast du dann auch bekommen, gemacht?
Ja. Ich, klar. Ja. Ich hatte Lust auf, also ich hatte damals schon Lust auf stationäre Kinder- und Jugendhilfe, wobei ich gar nicht wusste, dass das so heißt. Also ich weiß noch, ich habe gedacht, ich fände das irgendwie toll, was mit Kindern zu machen, wo die Kinder auch wohnen und optimalerweise irgendwie auch noch was mit Tieren oder so. Also irgendwie hatte ich da so Vorstellungen und dann habe ich, meine Mutter kannte eine Frau, die hat sich selbstständig gemacht und die hatte so eine Wohngruppe. Tatsächlich jetzt ganz hier in der Nähe, wo ich heute auch arbeite. Die war quasi, ich glaube, die war sogar innewohnt. Das gibt es ja, dass man eine Wohngruppe aufmacht und selber als Leitung drin wohnt. Mhm. Okay. Und die war so mitten auf dem Land und hatte mehrere Tiere und hatte 7 oder 8 Kinder dort. Und da bin ich da mal hingefahren, habe mir das angeschaut, habe da hospitiert. Aber das war, ich kann mich auch noch genau an das Gespräch erinnern, was ich mit ihr hatte. Sie meinte, genau, bei uns gibt es gar nicht viele Regeln, nur 2 oder 3. Nicht lügen und nicht hauen. Und ich glaube, den Tieren wird nichts getan. Das waren irgendwie die Regeln, die sie da hatten.
Okay. Genau.
Die waren nicht eingebettet in irgendeiner Organisation. So, dass das freiwillige soziale Jahr dort gar nicht so richtig möglich gewesen wäre, sondern eher so eine Art Praktikum. Und mir war das auch wichtig, dann die Seminare zu haben und so weiter. Und dann bin ich zum Diakonischen Werk gegangen. und habe mich da erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt, habe erzählt, was ich für Vorstellungen habe. Und dann hat die Fanny Lambas, hieß die, und ich glaube, die ist da jetzt auch immer noch, mir gesagt, was es so gibt. Und dann habe ich mir zwei Wohngruppen angesehen, auch beim gleichen Träger, und habe mich dann für eine entschieden. Und ich habe die Wohngruppe genommen, in der ich mich wohlgefühlt habe. Also einfach von der Atmosphäre, wo ich dachte, ach, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann habe ich da im September angefangen, mein freiwilliges soziales Jahr zu machen mit 19.
Und was waren da so deine Aufgaben? Was hast du so gemacht?
Also ich habe mittags angefangen zu arbeiten bis abends und habe die Kinder durch den ganzen Tag durchbegleitet. Ich war beim Mittagessen mit dabei, ich habe bei den Hausaufgaben geholfen, ich habe Fahrten übernommen, ich habe die abends ins Bett gebracht. Ich habe denen ja bei so allen lebenspraktischen Geschichten geholfen. Ich habe aber auch, also ich durfte ziemlich viel machen. So, ich, ja, wenn Konflikte waren, bin ich da auch schon mal mit reingegangen. So, und also eigentlich durfte ich fast alles machen, was so eine Wohngruppenpädagogin auch macht. Und ich weiß noch, dass, also mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich bin da total gerne hingegangen. Das war wirklich, also das war aber auch noch anders. Ich meine, wann war das? 2001, 2002? Da war Jugendhilfe auch noch ein bisschen anders. Das war wirklich, das war deren Zuhause. Also ich bin halt von meinem Zuhause in deren Zuhause gegangen. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Mhm. Und habe mich da total wohl gefühlt. Habe mit denen gespielt, habe ja alles Mögliche gemacht. Bin mit denen auf Freizeit gefahren. Also habe Urlaub gemacht, habe Projekte mitgemacht. Ja.
Schön. Du hast ja schon doch sehr früh gemacht, was du auch heute machst.
Ja, tatsächlich.
Ja. Ja. Ist auch gut. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie du dich persönlich abgrenzt, wie das vielleicht nötig ist. Kannst du dich noch an damals erinnern, ob du da irgendwie Berührungspunkte hattest oder Momente hattest, in denen du dachtest, wow, das so, keine Ahnung, ich meine, da warst du ja selber 19, meintest du gerade, da ist deine Kindheit dann auch noch nicht so lange her gewesen und deine Jugend, wo du dann gedacht hast, wow, andere Kinder, andere Jugendliche erleben das.
Ja. Ja, also tatsächlich habe ich mich da gar nicht so sehr abgegrenzt. Mhm. Ich habe das wirklich, wirklich gerne gemacht. Und ich fand das auch super. Und ich habe auch zu Hause viel drüber nachgedacht oder geredet. Also ich war da wirklich so mit, ja, mit Leib und Seele, kann man sagen. Und ja, und dann gab es da auch Situationen, die wirklich herausfordernd waren und die wirklich auch belastend waren. Und dann konnte das auch mal vorkommen, dass ich dann auch mal zu Hause gesessen habe und geweint habe. So, aber das habe ich zum Beispiel auch dort bei der Arbeit gemacht. Also wenn mich was total überfordert hat, bin ich da zur Gruppenleitung zum Beispiel gegangen, mit der ich auch heute noch befreundet bin. Ja, und habe ihr gesagt, du, ich komm damit überhaupt nicht klar. Oder auch wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich nachgefragt und ich wurde einfach sehr, sehr gut unterstützt und aufgefangen. Also so die Schicksale der Kinder, ja, die haben mich natürlich auch mitgenommen. So. Und die Verhaltensweisen der Kinder waren natürlich auch total herausfordernd. So, also das ist mehrfach passiert, dass ich zum Beispiel auch körperlich angegriffen wurde, so wo ich mich dann zur Wehr setzen musste. Und genau, oder dass die Kinder aufeinander losgehen. Und also ich hatte da nie so die Berührungsängste. Also ich hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, hier, kümmer du dich mal bitte darum, also zu den Diensthabenden. Aber in der Regel habe ich das dann auch selber gemacht. Also ich weiß, es gab einen Kollegen dort im Dienst, bei dem hatte ich das Gefühl, der ist so sehr gewaltvoll. Mhm. Also der hat zum Beispiel, wenn Kinder ausagiert sind, da hat das keine Minute gedauert, dann hat er die festgehalten, hat die fixiert, hat die auf den Boden fixiert, mhm. hat ein Kind mal über den Tisch gezogen. Das war total heftig und ich stand da ja als FSJlerin. So, und ich weiß, das hat mich total belastet. Mhm, so, und da bin ich dann aber zur, also ich habe mir das eine Zeit lang, habe ich das beobachtet und habe gedacht, nee, das kann nicht in Ordnung sein. So, und bin dann zur Gruppenleitung gegangen. Und ja, also ich weiß, dass mit dem Kollegen dann mehrfach gesprochen wurde. Und der war ja selber auch natürlich, also jetzt im Nachhinein, der war selber total überfordert. Mhm. Weil sonst agiert man ja nicht so. Und der hat dann, ja, hat dann tatsächlich aufgehört, dort zu arbeiten.
Oh wow.
Ja, genau. Also, ja, das waren so Sachen, die mich belastet haben.
Glaube ich.
Oh. Ja.
Crazy. Okay.
Naja, das ist, also ich sag mal, die Arbeit mit den Kindern, mit solchen Verhaltensweisen, ist sehr, sehr, sehr herausfordernd.
Das glaube ich sofort, ja. Auf jeden Fall. Glaube ich. Aber dann gerade das nicht zu tun.
Ja, also das ist das, was ich meine. Also jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass die Kinder, die haben da Situationen reinszeniert. Mhm. So, die haben halt auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgegriffen, haben auf das zurückgegriffen, was sie kennen mit Erwachsenen.
Ja.
Und dieser Kollege ist da voll reingetappt.
Ja.
So. Und ja, ich hoffe mit Fachkompetenz, guter Ausbildung und wie gesagt Supervision, einem guten Team, dass das dann halt nicht passiert.
So. Mhm. Klar, ja. Klar. Wenn wir ja eben gerade nicht, dass wir das nochmal erleben müssen.
Ja.
Ja. Gut. Du meintest davor schon, dass dir so ein bisschen klar war, dass du sowas, also irgendwie was in die Richtung machen möchtest, was Soziales, was mit Kindern und Jugendlichen. Kannst du dich noch irgendwie daran erinnern, wie das vielleicht kam, wie diese Idee kam?
Ja, ich habe schon ziemlich früh, ich war, also ich bin als Kind, bin ich in den Ferien häufig so in Zeltlager gefahren oder Ferienlager. Und ich glaube, mit 10 oder 11 bin ich dann zu den Falken gekommen. Das war so eine Jugendorganisation, die Falken, Sozialistische Jugend Deutschlands hieß das. Und da war eine Freundin von mir und da bin ich mit hingegangen und das fand ich super. Da hat man sich einmal die Woche getroffen. Wir waren in so einer Gruppe und dann haben wir halt Sachen zusammen gemacht. Also auch so ein bisschen auch politische Bildung. Ich fand die Leute, die diese Gruppe gemacht haben, die fand ich total cool und interessant. Und dann bin ich halt da geblieben und bin dann dort mit auf Seminare gefahren, in Zeltlager. Also so eine Jugend, Juleika hieß das. Also dass man so Jugendgruppen leiten konnte. Mhm. So einen Schein habe ich da gemacht. Und genau, in die Zeltlager bin ich mit reingefahren. Und dann habe ich relativ schnell, also mit 13, auch so meine eigene Kindergruppe gehabt. Und
cool.
Ja, genau, das waren die Nesties, hießen die, Nestfalken.
Mhm. Ja.
Und mit denen habe ich mich dann einmal die Woche getroffen. Zusammen mit einer Freundin habe ich das gemacht. Oh, und das ging in Teilen, ging das drunter und drüber. So, also die sind da echt über Tische und Bänke gegangen, aber ja, also wir haben auch coole Sachen mit denen gemacht. Also wir haben gebastelt, wir haben was unternommen, wir haben Ausflüge gemacht und sind dann auch mit, dann bin ich später auch als Helferin halt mit ins Zeltlager gefahren. So, und da war ich eigentlich ziemlich lange, so bis 19, 20. Ja, ich habe dann einfach, glaube ich, früh schon festgestellt, dass mir das Spaß macht, dass mir das Spaß macht, was mit Kindern und Jugendlichen zu machen, dass ich gerne Verantwortung übernehme, dass mich das reizt. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich genau machen möchte, aber so die Richtung, in die es geht, die war mir schon ziemlich klar. Also, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich das gut konnte. Also ich glaube, ich habe da wirklich ja so eine Selbstwirksamkeit erfahren. So, ich habe immer gedacht, naja, was mache ich denn gerne? Was kann ich denn so gut? Und das war immer das, was mir da einfiel. Also damit habe ich mich gerne beschäftigt. Ich habe mich, ich war jetzt handwerklich nicht so begabt oder auch so kreativ war ich nicht so sehr, aber so mit Menschen, das habe ich gerne gemacht.
Mhm. Schön. Ja, also. Cool, dass es auch so früh schon kam. Also, das ist echt, ja, beeindruckend irgendwie, dass du da so früh so dann schon so, ja, halt Kinder, viele Kinder um dich hattest. Und
ja. Ja, das stimmt. Also ich weiß eigentlich, also meine Mutter hat eine Sozialstation geleitet.
Ah, okay.
So, aber das ist ja Altenpflege, also ambulante Altenpflege. Mhm. Und das heißt, ich bin so ein bisschen mit Pflege aufgewachsen.
Mhm. Okay.
Also vielleicht, ja, wahrscheinlich hat das auch eine Rolle gespielt, also dass ich jetzt so dem Sozialen nicht so wahnsinnig fern war, sag ich mal. Wobei für mich immer ganz klar war, dass ich auf gar keinen Fall mit alten Menschen arbeiten werde. Also da hatte ich immer totales Mitleid mit. Okay. So, also die taten mir so leid, wenn sie dann da alleine zu Hause waren oder so. Also damit konnte ich überhaupt gar nicht gut umgehen. Mhm. Also so mit den Kindern, denen irgendwie schlimme Sachen passiert sind, da habe ich gar keinen, da kann ich gut mit umgehen. Aber so mit alten Menschen, da, nee, da war ich zu sensibel. Das konnte ich nicht.
Kann ich auch verstehen. Also ich habe mal ein Praktikum im Altenheim gemacht. Für so 2-3 Wochen. Und das war auch ganz cool. Also mir hat das gut gefallen. Und es ist schon, also es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Und ich war jetzt auch nicht Pfleger oder so, ich war halt nur ein Praktikant. Aber es ist schon, sag ich mal, also danach habe ich ein Au-pair gemacht und es ist jetzt von der Pflege, es gibt schon Parallelen so zwischen, sag ich mal, sehr jungen Menschen und sehr alten Menschen. Da sind schon ein paar Parallelen, wo man denkt, ah, witzig.
Das kann ich glauben. Sein.
Anders eigentlich. Also kann ich mir vorstellen, dass es dann von der Pflege her schon irgendwie, ja, also dass es dann Einfluss halt war, auch wenn es natürlich schon was ganz anderes ist von der Arbeit. Mhm. Und dann, also nach deinem FSJ, hast du dann studiert oder eine Ausbildung gemacht?
Ich habe dann studiert. Also ich habe lange überlegt, was ich mache, was ich studiere oder ob ich auch eine Ausbildung zur Erzieherin mache.
Okay.
Und habe dann aber entschieden, dass ich keine Ausbildung mache, weil die ja so unfassbar lange ist. Mhm. Und man, also damals war das so, also die ist immer noch relativ lange, du musst dann halt schulisch erstmal die Sozialassistenz machen. Mhm. Und dann kannst du erst auf die Erzieherinnenschule, also auf die Berufsschule und das war mir nichts. Also ich wollte nicht nochmal so lange zur Schule gehen.
Okay.
Und habe dann so geguckt, habe auch überlegt, ob ich vielleicht Psychologie studieren möchte und habe dann aber gedacht, okay, wenn ich soziale Arbeit oder Sozialpädagogik studiere, habe ich einfach eine ganz große Möglichkeit oder verschiedene Möglichkeiten, mir später mein Arbeitsfeld auszusuchen. Mhm. So, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Ich kann mit Kindern arbeiten, ich kann mit Erwachsenen arbeiten, ich kann mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, mit Suchtkranken, ambulant, stationär, als Leitung, nicht als Leitung. Also ich habe gedacht, okay, da habe ich einfach ja die breiteste Auswahl. Mhm. Und dann habe ich überlegt, möchte ich an der Uni studieren, möchte ich an der Fachhochschule studieren und habe dann entschieden, weil der Praxisanteil ist ja an der Fachhochschule einfach viel, viel höher. Mhm. Und deshalb habe ich entschieden, ich möchte gerne an einer Fachhochschule studieren. Weil ich auch gedacht habe, okay, ich möchte jetzt nicht hinterher irgendwie in die Wissenschaft oder in die Forschung gehen oder so. Also man hätte ja auch Erziehungswissenschaften studieren können, aber mir war eigentlich schon klar, dass ich ja wirklich soziale Arbeit machen möchte. Ich habe gedacht, na gut, dann kann ich auch an eine Fachhochschule gehen.
Und dann hast du soziale Arbeit an der Fachhochschule gemacht?
Ja, genau. Dann kam halt die Zeit, wo ich mich an ganz vielen FAs und einer Uni beworben habe. Mit meinem Abitur, das ja gar nicht so gut war. Also es war halt kein 1er-Abitur und zu der Zeit hat, also ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals hatten die wirklich einen NC von 1,2, 1,5. Mhm. Ja, völlig verrückt. Und ich habe mich dann am Rauen Haus beworben in Hamburg. Das ist eine evangelische Fachhochschule. Und da musste man halt aufschreiben, warum man denn gern soziale Arbeit machen möchte. Und was man denn bisher so gemacht hat in seinem Leben. Und dann habe ich mir zum Beispiel auch von einer, die bei den Falken gearbeitet hat, quasi sowas wie eine Empfehlung ausstellen lassen. Und ja, und da wurde ich dann angenommen.
Ja.
Und dann war ich kreuzunglücklich erstmal.
Oh.
Weil ich echt Respekt davor hatte, nach Hamburg zu gehen. Ich kannte da niemanden. So, ich hatte ja auch in Oldenburg so meinen Freundeskreis und auch meinen damaligen Freund hatte ich da. Und also ich meine, Hamburg ist ja jetzt echt nicht so weit weg, aber für mich war das total weit weg.
Ja. So,
das war eine Großstadt, ich kenne da niemanden, oh je. Und dann habe ich auch noch die Studienunterlagen zugeschickt bekommen und es war halt wirklich, also es war eine evangelische Fachhochschule, ne? da stand auf dem Vorlesungsprogramm Einführung in die Bibel, stand da mit drauf. Und ich dachte, oh mein Gott, so was erwartet mich denn da? Also an der Fachhochschule hattest du halt die Möglichkeit, parallel auch noch die Ausbildung zur Diakonin zu machen.
Ah, okay.
Aber das kam für mich halt überhaupt gar nicht in Frage. Also ich meine, ich war damals, ja, ich hatte verfilzte Haare, ich war in der sozialistischen Jugend, also so kirchlich war ich wirklich gar nicht ambitioniert. Naja, aber es war dann halt die einzige Fachhochschule, die mich angenommen hat. Und da bin ich da auch hingegangen.
Wow, okay.
Ja, und ich weiß auch, dieser Prozess, dieses Bewerben bei den ganzen unterschiedlichen Fachhochschulen und Unis, also das hat mich auch, also es hat mich wirklich fertig gemacht. Da konnte ich gar nicht gut mit umgehen, nicht zu wissen, was kommt da jetzt eigentlich und wo landest du und ja.
Mhm.
Ja, stimmt, das hat mich damals eher verunsichert und belastet. Also da war ich nicht so cool, dass ich dachte, yay, da kommt jetzt was Neues und finde ich total super, sondern da war ich auch echt ein bisschen ängstlich.
Glaube ich. Und dann bist du aber nach Hamburg umgezogen und warst an der Hochschule, oder?
Mhm.
Also hast du dann gemacht und wie war es dann, als du dann wirklich da warst?
Super.
Ja?
Das war total gut.
Wow, okay.
Das war eine ganz kleine Fachhochschule. Wir waren 50 Studierende im Semester,
yeah,
oder 60, ich weiß es nicht, also wirklich mini. Wir haben vorher schon so eine Zeitung zugeschickt bekommen von denen, die ein Semester über uns waren, wo dann Fotos von allen Studierenden drin waren und ja. Und dann kam ich da an, ich habe dann entschieden, okay, ich gehe erstmal ins Studentenwohnheim, bis ich mich so ein bisschen auskenne in Hamburg. Und ja, habe dann am ersten Abend dort meine liebste Freundin kennengelernt. Die war auch im letzten Zimmer am Ende des Flurs, stand da vor ihrer Zimmertür und ja, hat gedacht, ah super, da kommt jemand, der sieht so ein bisschen aus, ja, so mit pinken, verfilzten Haaren, auch vielleicht kann ich ja mit der was anfangen. Und ja, dann haben wir uns irgendwie gesucht und gefunden und ja, dann waren die Einführungstage vom Studium, dann waren natürlich auch abends, wurde dann ein bisschen gefeiert und das war eine total nette Atmosphäre. Und ich meine mal ehrlich, also da kommen ja alle hin zum Studieren und die meisten kennen ja niemanden. So, das heißt, alle haben ja irgendwie Bock, Leute kennenzulernen.
Ja.
Und, genau. Und deshalb, das war total gut. So. Und das Studium, also man musste ein paar Theologiescheine machen, aber wirklich nicht viele. Das war tatsächlich auch eher eine linke FH damals. Also wir hatten total viele Professoren und Professorinnen, die ich echt interessant fand, wo ich gerne zu den Vorlesungen gegangen bin. Natürlich auch welche, wo ich nicht so gerne hingegangen bin, aber im Großen und Ganzen fand ich, war es echt ein total gutes Studium. Und ich wurde da total gut betreut. Ich konnte bei meiner Diplomarbeit, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich wöchentlich zu meinem Prof gehen können damals. Ja, und ich habe, also das war damals so, das Studium, das ich gemacht habe, also du hast da Diplom-Sozialpädagogik studiert und hattest dann aber mit Abschluss des Studiums auch die staatliche Anerkennung zur Sozialarbeiterin. Das war quasi so ein doppelter Studiengang. Und du hattest halt ein Praktikum integriert. Also im vierten, fünften und sechsten Semester hatte ich im vierten und sechsten jeweils 2 Praktikumstage und im fünften 4. Und das fand ich total gut, weil meistens sind die Studiengänge der sozialen Arbeit so aufgebaut, dass du halt studierst 3 Jahre und dann Anerkennungsjahr machst. Und da dann halt quasi schon als vollwertige, unterbezahlte Pädagogin irgendwo eingesetzt wirst, um dann die staatliche Anerkennung zu kriegen. Und das fand ich total prima, dass ich dieses integrierte Praktikum hatte, weil ich da einfach noch total viel gelernt habe und auch ja in dieses Studieren noch so eingebunden war.
Und also hattest du dann eben auch durch dieses Praktikum, durch das Studium und durch das FSJ war dann auch schon so, also du wusstest dann, du möchtest in die Richtung gehen, also in die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Also ich habe mein Praktikum habe ich im Regionalbüro gemacht und da waren so verschiedene Hilfen vernetzt. Also es gab über dem Regionalbüro gab es so eine WG, wo ältere Jugendliche gelebt haben, die so stundenweise betreut wurden. Dann haben wir sozialpädagogische Familienhilfe gemacht, Schulsozialarbeit, also das war so sozialraumorientiert. Unser Praktikum war vom Studium her auch so aufgeteilt. Also wir hatten halt die verschiedenen, wir hatten vier verschiedene Praktikumsverbände und die waren dann nach Stadtteil aufgeteilt. Und ich war, glaube ich, genau in Billstedt. Dann gab es noch Horn, Altona und Wilhelmsburg, glaube ich. Und da haben wir halt geguckt, wie wir uns als Studierende auch so im Sozialraum befinden. Wir haben dann Projekt gemacht, so ein Kulturprojekt haben wir gemacht im Stadtteil und genau, wo ich dann später arbeiten werde, also in welchem Arbeitsfeld genau, das war mir da noch nicht so klar. Also ich fand die sozialpädagogische Familienhilfe hat mir total viel Spaß gemacht, also da geht man ja in Familien rein und unterstützt sie. Da habe ich nach meinem Praktikum, also als Nebenjob hatte ich dann auch eine Familie, die ich da betreut habe, schon während des Studiums. Das war dann so ein Tandemprojekt mit einer erfahrenen Mitarbeiterin zusammen. Also ich habe in der Familie gearbeitet und wenn ich eine Frage hatte, konnte ich dann zu der Pädagogin gehen. Und ich habe Schulsozialarbeit gemacht. Dass ich da nicht lande, das war mir schon ziemlich schnell klar. Also, dass ich mich in diesem Raum Schule habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt.
Okay.
So. Ja, da habe ich als Einzelfallhelferin in einer Klasse dann gesessen und sollte mich dann um ein Kind kümmern. Oh, dieses arme Kind, ne? Das ist, ich weiß jetzt noch, wie der hieß und der ist halt ständig ausgeflippt. Mhm. So. Und so von Trauma und Verhaltensweisen wusste ich damals halt auch noch nichts. So, das heißt, für mich war das so, wir haben da gesessen, es war alles okay und auf einmal flippt er aus. Und ja, ich habe dann versucht, mit ihm so ein Belohnungssystem zu erarbeiten und der hat mich so an meine Grenzen gebracht. Und da gab es tatsächlich auch eine Situation, wo ich so überfordert war, da saß ich hinterher auch heulend bei meiner Anleiterin, weil es so doof war. Und ja, eine Lehrerin, die völlig überfordert war, ja, die auch gar keine Lust hatte, sich da so drauf einzulassen, auf die Bedürfnisse der Kinder. Mhm. Weil sie meinte, ja, die kommen ja alle nicht klar. Mhm. So, und ja, war halt auch eine Schule in einem sozialen Brennpunkt, ne?
Mhm.
Genau. Nee, da hatte ich mein Praktikum und dann hatte ich auch wirklich noch mehrere unterschiedliche Nebenjobs während des Studiums. Mhm. So, wo ich dann auch in die verschiedenen Bereiche reingeguckt habe. Ich habe dann zum Beispiel in der Behindertenhilfe habe ich dann gearbeitet. Da habe ich ein Kind mit Epilepsie betreut in der Familie. Ich habe Single-Kochkurse gegeben in der Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung.
Schön.
Ja, und habe dann auch gegen Ende des Studiums, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre, habe ich in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft gearbeitet. Also das war dann eine Wohngruppe, nur mit drei Kindern und einem Paar innewohnend. Und wenn die dann halt Urlaub gemacht haben, habe ich mal zwei Wochen am Stück dort gearbeitet. Ja, und so ja, drei, vier Dienste im Monat hatte ich dann da.
Mhm. Genau. Okay. Und mit diesen ganzen Nebenjobs und Praktika, wie ging es dann nach dem Studium weiter?
Ich hatte dann gegen Ende des Studiums schon entschieden, dass ich nicht in Hamburg soziale Arbeit machen möchte. Mhm. Also ich war irgendwann auch einfach, ich hatte keine Lust mehr auf diese wirklich vielen, vielen kaputten Menschen. Habe ich so festgestellt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich eine Arbeit mache, die so herausfordernd ist, brauche ich irgendwie ein anderes Umfeld. Und ich hatte ja, genau, ich hatte da ja auch noch die Fernbeziehung, die hat tatsächlich über Studium gehalten. Und habe dann entschieden, nee, ich würde ganz gern zurückgehen nach Oldenburg und habe dann ja, mich während des Studiums schon mal wieder beim Diakonischen Werk gemeldet. Also ich meine, ich habe ja am Rauen Haus studiert, das war ja total super. Mhm. Also wenn man irgendwo, ach, Sie haben beim Rauen Haus studiert, ach toll. Genau, da bin ich zurückgezogen nach Oldenburg, habe dann einen Monat Arbeitslosengeld 2 bekommen, mhm, und habe dann eine Stelle in einer Wohngruppe bekommen. Mhm. Auch bei dem gleichen Träger, wo ich vorher mein FSJ gemacht habe.
Schön.
Und dann, wow. Ja, und dann bin ich aber in eine Wohngruppe gekommen. Das war eine Jungswohngruppe. Mhm. Und das war eine Wohngruppe, die, wie soll ich das sagen? Also der Träger hatte ja viele unterschiedliche Wohngruppen, also ein paar Außenwohngruppen. Und dann gab es die Wohngruppen auf dem, im Haupthaus. Und das waren halt die mit den Kindern, die ein bisschen mehr Bedarf hatten, sage ich mal. Und ich glaube, ich war damals auch schon ziemlich selbstbewusst. So, also ich habe ja angefangen zu arbeiten, aber ich hatte ja schon relativ viel Erfahrung durchs Praktikum, durch die Nebenjobs und so weiter. Und dann bin ich da in die Gruppe gekommen, war völlig überfordert. Mhm. Habe da Erfahrungen gemacht, die wirklich schlimm waren für mich. Habe viel alleine gearbeitet. Mhm. Hatte Jungs, die wirklich ausagierend waren. Mhm. Ja, habe für mich so empfunden, dass ich wirklich sehr alleine dort war. Mhm. Und hatte dann irgendwann wirklich Angst, zur Arbeit zu gehen. Mhm. War dann privat auch noch sehr, sehr belastet, weil meine Mutter zur gleichen Zeit sehr krank geworden ist. Mhm. So, das heißt, ich hatte eine Arbeit, die sehr herausfordernd war, und privat war ich halt auch sehr belastet. Und mhm, das beides zusammen, das funktionierte dann nicht. Hab da auch in der Arbeit, also durch meine Leitung, nicht die Unterstützung bekommen, die ich gebraucht mhm hätte. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen. Mhm. Tatsächlich auch in Absprache mit meiner Leitung damals. Und habe dann entschieden, nee, ich kündige. So. Also ich hatte damals eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Mensch, Svanche, wenn du da bleibst, das macht dir deinen Beruf kaputt. Mhm. Du hast so gerne immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Wenn du da in dieser Gruppe bleibst, dann wirst du das nicht mehr gerne tun. Mhm. Ja, und dann habe ich gekündigt und ganz viel geschlafen erstmal. Und dann habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Mhm. Und habe überlegt, was ich jetzt eigentlich so mache. Habe überlegt, ob ich eine Umschulung mache zur Krankenschwester. Mhm. Habe mich damit auch auseinandergesetzt. So. Meine Mutter war ja auch gelernte Krankenschwester. Mhm. Mit der habe ich da viel drüber geredet. Und die hat mir aber tatsächlich auch abgeraten davon. Weil sie meinte, Svanche, dafür bist du einfach auch zu sensibel. Mhm. Naja, und dann habe ich halt ja, auf diesem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Da habe ich Schmuck verkauft. Und die wollten eigentlich nie wieder jemanden einstellen, der irgendwas Pädagogisches macht. Und haben sich gedacht, naja gut, wir machen das mal. Die hat ja schon Erfahrung auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt habe ich nämlich während des Studiums auch schon gearbeitet. Und dann haben die hinterher gefragt, ach, hast du nicht Lust, weiter bei uns mitzuarbeiten und mit uns auf eine Messe zu gehen? Und dann habe ich da, was habe ich denn da gemacht? Dann habe ich bei denen gearbeitet und habe Schmuck repariert und geputzt und einsortiert und bin dann damit auf eine Messe gegangen. Habe dann festgestellt, wie anstrengend das ist, wenn man so einen ganzen Tag stehen muss. Mhm. War total dankbar dafür, dass ich so privilegiert bin und studieren durfte und nicht den ganzen Tag stehen muss, mhm, bei irgendeiner Arbeit. Und dann hat mir die Gruppenleiterin, bei der ich mein FSJ gemacht habe, die hat mir gesagt, du, in einer Außenwohngruppe ist ein, da wird jemand gesucht, die haben eine Freistelle. Da meinte ich, nein, ich kann das nicht und so weiter. Doch, bewirb dich da mal. Na, und dann habe ich mich da beworben. Und das war alles in einem Zeitraum von 4 Monaten. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich dann nach 4 Monaten wieder beworben. Und dann haben die gefragt, naja, warum denken Sie denn, dass Sie das da jetzt schaffen und dort nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich mich ein bisschen stabilisiert habe in der Zeit. Und genau, dass ich mir das wohl zutrauen würde. Und dann habe ich da hospitiert und habe einfach festgestellt, okay, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich arbeite da nicht alleine. Also es gibt einen Tagdienst, der mitarbeitet, und habe dann da angefangen und bin dort wirklich so meinen Weg gegangen. Habe dann als ganz normale Wohngruppenpädagogin dort gearbeitet, habe dann Nachtdienste gemacht und habe da wirklich gerne gearbeitet. Hatte mein Bezugskind, also das ist dann immer ein Kind, um das man sich, wo man so für alle Belange zuständig ist, Kontakt zum Jugendamt, zu den Eltern und so weiter. Ja, und hatte wirklich, wirklich eine Beziehung zu den Mädchen, die dort gewohnt haben. Also es war am Anfang noch eine gemischte Gruppe und wurde eine Mädchenwohngruppe.
Wie hat sich diese Zeit so, also du meintest jetzt, es waren 4 Monate, das ist ja dann, sag ich mal, im Rückblick wahrscheinlich gar nicht so viel, aber wie hat sich die Zeit so für dich angefühlt? Hast du irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob Angst, aber so ein bisschen Sorge vielleicht auch gehabt, okay, ich habe jetzt irgendwie mein FSJ, mein Praktika, mein Studium, habe ich eigentlich alles in eine Richtung gemacht und jetzt ist es irgendwie schief gelaufen, da war irgendwie was falsch. Mache ich das noch in der Zukunft? Also was waren so deine Gedanken, deine Gefühle so ein bisschen in der Zeit?
Da muss ich mal überlegen. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall, also ich war erleichtert, dass ich in dieser Gruppe gekündigt habe. Also das war wirklich, ich weiß, bin ich da morgens hingefahren und ich musste immer über die Autobahn fahren. Und dann habe ich überlegt, ach, wenn ich jetzt so einen kleinen Unfall hätte, also ich wollte ja nicht sterben oder so, aber ich dachte, so ein Unfall, wo du wirklich mehrere Wochen im Krankenhaus liegst und nicht zur Arbeit musst, das wäre ja gar nicht so schlecht. Und danach habe ich gedacht, nee, also das kann, also das geht nicht. So, das kann nicht sein, dass du lieber im Krankenhaus liegen möchtest, als zur Arbeit zu gehen. Und habe dann gedacht, nee, da musst du aufhören. Und dieser Prozess, sich das einzugestehen, der war eigentlich heftig. Und als ich das dann gemacht habe, war ich eher erleichtert. Und ich hatte auch Sorge, wo es hingeht. Wie gesagt, ich habe auch überlegt, mache ich vielleicht doch was ganz anderes? Und das war dann, also ich habe dann auch gar nicht so eine Entscheidung getroffen dann. Also das war dann eher zufällig, dass sie dann gesagt hat, komm, bewirb dich da mal, guck dir das mal an, vielleicht ist das ja was für dich. So, und da habe ich drüber nachgedacht, okay, traue ich mich das nochmal? Und habe dann gedacht, na gut, du versuchst es einfach, weil ich ja eigentlich wusste, dass ich die Arbeit gerne mache. So. Und habe dann gedacht, okay, ich gebe dieser Arbeit und mir ja nochmal eine Chance. So. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens total gute Erfahrungen mit dem Arbeitsamt gemacht. Also das war der Hammer, weil ich musste mich dann ja auch arbeitslos melden. Und dann bin ich da hingegangen und man kriegt ja 2 unterschiedliche Berater, einen für den Beruf und einen für die Kohle irgendwie. Und die haben beide zu mir gesagt, oh mein Gott, sie haben gekündigt. Und ich meinte, ja. Da meinten die, das muss ja ganz schlimm gewesen sein. Und ich dachte, hä? Also die waren total verständnisvoll, haben beide gesagt, wir lassen sie total in Ruhe, sie müssen keine Bewerbung schreiben und nichts, das wird schon wieder. Und so war es dann ja auch. Also ich meine, 3 Monate später hatte ich dann ja wieder was. So. Und also ich war auch unsicher, ich hatte Angst, aber die Erleichterung hat erstmal, die stand wirklich im Vordergrund. So, da ist ja eine Riesenbelastung weggefallen, dadurch, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen musste. Und so 4 Wochen Weihnachtsmarkt sind dann ja auch erstmal entlastend. Also total anstrengend, aber ja überhaupt nicht psychisch belastend. Also das sind ja, ob du jetzt jemandem den Ring verkaufst oder nicht, das ist ja nicht so wahnsinnig relevant.
Um nochmal wieder ein bisschen, sag ich mal, in die Zeit heute zu kommen. Du hast ja jetzt schon, wie du gesagt hast, viele Erfahrungen gemacht und viele Jahre arbeitest du jetzt schon in dem Bereich und in dem Beruf. Gibt es was, wo du sagen würdest, das würde ich mir vielleicht in der gesellschaftlichen Annahme oder in der Gesellschaft generell wünschen als, ich weiß nicht, als Annahme des Themas so, was für Probleme vielleicht es gibt bei Kindern und Jugendlichen oder auch in der Unterstützung des Bereiches? Gibt es da was, wo du sagen würdest, da gibt es Luft nach oben?
Ja, da gibt es ganz viel Luft nach oben. Also ganz viele Menschen wissen nicht mal, was stationäre Jugendhilfe ist. Die kennen es gar nicht. So, und also ich hätte gerne, dass das bekannter wird, dass es ganz viele Kinder und Jugendliche gibt, die einfach nicht früh genug die Hilfe bekommen, die sie eigentlich bräuchten. So, also ich sage mal jetzt hier in der Wohngruppe, da hätte man durch frühe Hilfen vielleicht ein bisschen was verändern können auch, aber ich sage mal so in Regelwohngruppen, da könnte man auch viele Verläufe, die könnten anders laufen, wenn es da einfach mehr Unterstützung gäbe. So, also ich weiß, als ich mein Kind bekommen habe, ist nach 3 Monaten eine Hebamme von der Stadt gekommen und hat mal gefragt, wie läuft es denn so? Brauchen Sie Hilfe und so weiter? Und das kann ja jede Familie gebrauchen. Also jede Familie ist ja herausgefordert, wenn so ein Baby auf einmal da ist, sag ich mal. Und ich sage gerade mal Familien, die nicht die sozialen oder auch materiellen Ressourcen haben, die sind ja nochmal ganz anders herausgefordert. Und ich würde mir wünschen, dass es generell dafür, dass da mehr hingeschaut würde, so dass Jugendämter sich anders aufstellen, würde ich mir wünschen. Also als ich schwanger war, ich war und bin nicht verheiratet, und dann musste ich zum Jugendamt laufen mit meinem Partner und dem Vater des Kindes und da mussten wir da eine gemeinsame Sorgerechtserklärung abgeben. Und ich saß da und kam mir echt so ein bisschen blöd vor. So, ich habe gedacht, okay, jetzt sitzen wir auf der anderen Seite. Und ich habe gedacht, Mensch, also das wäre doch wirklich eine Möglichkeit für so ein Amt mal zu sagen, hier, schaut mal, wir sind das Jugendamt und wir sind total nett und wenn Sie später mal Hilfe brauchen, kommen Sie hier gerne wieder her. So, aber da war eine Atmosphäre, wo ich gedacht hätte, okay, also wenn ich mal Hilfe bräuchte, es würde mir jetzt nicht leicht fallen, hier hinzugehen. So, da würde ich, ja, das würde ich auch eher vermeiden wollen. Und ja, das ist so die eine Sache, also wo ich denke, andere Hilfen wären gut. Und auch das Thema stationäre Jugendhilfe. Also ich sage jetzt mal, während dieser ganzen Corona-Geschichte, also klar, da ging es um die Schulen und um die Kindergärten oder Kitas. Aber wie viele Kinder in Wohngruppen und in Einrichtungen leben und dass da ganz viele Menschen arbeiten, die von der Impfpriorisierung erstmal hinten anstanden. Und wir arbeiten ja ganz eng mit denen zusammen. Ich meine, die leben hier. Wir haben hier entschieden, nee, wir arbeiten nicht mit Maske. So, die Kinder, die können eh keine Gefühle lesen. Wenn dann auch noch die Hälfte des Gesichts verdeckt ist, dann kommen die gar nicht mehr zurecht. Und da, ja, da fehlt auch so ein bisschen, ja, so die Anerkennung. So, was da eigentlich für eine wichtige und schwere Arbeit gemacht wird. So, und ach, auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Also versuch mal irgendwo eine Wohngruppe zu platzieren. In einem Wohngebiet, das möchte niemand so sehr gerne. So, und also ich weiß noch, wir hatten hier das Problem in der, ich weiß gar nicht, ob das ein Dorf ist oder eine ganz kleine Ministadt, in der ich hier arbeite. Wir haben in so einer Wohnsiedlung, also direkt am Anfang haben wir 2 Wohngruppen und dann sollte ein Haus gekauft werden in der Siedlung, wo Flüchtlinge untergebracht werden. Und dann haben die sich alle, diese Menschen, die hier wohnen, völlig aufgeregt, dass das ja wohl nicht sein kann, dass da jetzt auch noch Flüchtlinge untergebracht werden. Schließlich hätten sie ja schon das Kinderheim. So, und da habe ich echt gedacht, Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Kinder, die hier leben, das sind deutsche Kinder, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und einfach völlig untergegangen sind. So, und die sollen bitte irgendwo betreut werden, wo sie niemand sieht. Also, das weiß ich. Wir haben dann die Bürgermeisterin eingeladen und haben dann mal gezeigt, wie wir hier arbeiten. Und die hat sich dann die Kinderzimmer angeguckt. Und die war wirklich ganz betroffen und meinte, ach Gott, hier leben ja wirklich kleine Kinder auch. Und ich meinte, ja. Ach, oder einmal hatte ich die Polizei da. Und dann hat die Polizistin gefragt, wer denn hier so wohnt. Das war noch in einer anderen Wohngruppe. Und dann habe ich erzählt, aus was für Verhältnissen die Kinder kommen und warum sie hier leben. Ach, dann haben die ja gar nicht selber Schuld. Ja, nein, natürlich haben sie nicht selber Schuld.
Wow.
Ja, und das von Polizisten und Polizistinnen, wo ich denke, ja, okay, die müssten sich doch eigentlich ein bisschen besser auskennen. So, und was mich so ein bisschen ärgert ist, also jetzt, ja, gerade auch seit der Pandemie, ist, dass diese Arbeit so, naja, anspruchsvoll und auch herausfordernd ist, dass ich so wenig Ressourcen habe, neben meiner Arbeit noch was anderes zu machen. Also natürlich mein Privatleben und das, was ich so gerne mache, das kriege ich hin. Aber eigentlich, finde ich, müsste man wirklich gesellschaftspolitisch sich da engagieren und dafür sorgen, dass das bekannter wird. So. Das, also ich brauche jetzt nicht, dass irgendjemand für mich klatscht, aber ich hätte gerne, dass die Menschen wissen, dass es Wohngruppen gibt. So. Und ja, dass wir auch eine Lobby haben. So. Dass es nicht das Wichtigste ist, dass die LehrerInnen geimpft werden, weil sie halt eine starke Gewerkschaft haben, sondern dass es auch andere Berufsgruppen gibt. So. Und ja, und da fehlen mir leider gerade die Ressourcen, mich da zu engagieren, und auch so ein bisschen die Ideen fehlen mir da. So. Also weil so PädagogInnen häufig so in ihrem eigenen, ja, in ihrem eigenen Bereich so unterwegs sind. Ne? Mhm. Ja. Aber das ist was, wo ich zum Beispiel auch mit meinem Vorgesetzten im Gespräch bin, wo ich denke, vielleicht können wir uns da nochmal anders aufstellen. Ja.
Auf jeden Fall. Die Sichtbarkeit ist wichtig.
Ja.
Okay, dann würde ich schon zu, was ich schon, aber ich würde zu meiner letzten Frage kommen. Die ist immer dieselbe und ist nochmal in eine persönlichere Richtung. Und zwar, was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich raten? Ich sag mal, in meinem Alter, also ich bin jetzt 20, als du 20 warst.
Oh, das ist wirklich gar nicht so einfach, ne, das zu beantworten. Ach, ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich raten, dass es sich gar nicht so viele Sorgen machen muss. So, dass manche Sachen, die einem so sehr, sehr wichtig erscheinen oder erschienen, gar nicht so ausschlaggebend sind. Also es ist gar nicht so wichtig, ob dass du jetzt ein super gutes Abi hast oder dass du alles so straight durchziehst, so dass, ja, dass man einfach so ein bisschen Zutrauen in sich und die Zukunft hat. Ja, also ich glaube, ich würde beim jüngeren Ich raten, entspann dich mal ein bisschen. Wird schon alles gut. Ja.
Ja, das ist gut. Das ist ein schöner Rat. Okay, dann bedanke ich mich.
Ja, gerne.
Zeit hattest, so viel geteilt hast.
Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du daraus was mitnehmen konntest für dich. Ich fand es wieder unglaublich spannend, nochmal in eine andere Richtung reinhören zu können und nochmal so eine Arbeit näher gebracht zu bekommen, die ich ja so in dieser Form auch nicht kannte. Und ja, ich hoffe, dass du was daraus mitnehmen konntest. Wenn du mir Feedback, Rückmeldung, Kritik, Wünsche für andere Folgen geben möchtest, schreib mir gerne über Instagram, da ist Luise Marie Redet, über Facebook Rede über Wege oder per Mail redeüberwege@web.de. Schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, redeüberwege.de. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, und bis dahin.